die Krise als Chance zu begreifen und Homeoffice als Entschleunigung und die Umwelt erholt sich ja auch und so weiter. Aber das halten einige für zynisch. Nicht jede Krise ist eine Chance, sagt zum Beispiel der Soziologe Klaus Dörrer aus Jena. Mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Herr Dörrer.
Ich grüße Sie, hallo.
Man kann das ja auch als angenehm empfinden, sagen, ja, wenn ich aus meiner privilegierten Situation schön jetzt in diesen Tagen rausgehen kann, Homeoffice machen, mal ein bisschen mich zurückziehen, aber ist möglicherweise zynisch.
Ja, ich kann das zwar bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Ich könnte jetzt auch meinen Alltag schön beschreiben. Ich habe den Garten vorm Haus und da lässt sich so auch eine Weile ganz gut leben. Schreibtisch, Garten hin und her. Aber der entscheidende Punkt ist ja, also was passiert da gerade? Und jetzt einfach mal in die Lage derer versetzt, die Angst haben, die um ihre Gesundheit, vielleicht sogar um ihr Leben fürchten, die fürchten, ihren Job zu verlieren, ihr Geschäft zu verlieren, die nicht wissen, wie die Zukunft sein wird. Und dann sehr schnell mit dieser Formulierung zu kommen, die Krise als Chance. Da liegt schon ein gewisser Zynismus drin, nicht? Also heute hat die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht, jetzt mal mit Blick auf das Nachbarland Frankreich, wo die Todesraten ja sehr viel höher sind als bei uns, dass ein Drittel der Bevölkerung sich kaputt, müde, niedergeschlagen, hoffnungslos fühlt. Und darüber sozusagen mit einem nonchalanten die Krise als Chance hinwegzugehen, also ich vermute, das werden schon viele nicht gutieren.
Hm. Sie schreiben ja, dass das, was wir gerade erleben, eine radikale Entgesellschaftung, ja Entgemeinschaftung menschlichen Lebens ist. Ist es wirklich so heftig?
Das würde ich schon sagen. Menschen sind soziale Wesen und das, was wir jetzt erleben, die kontaktlose Gesellschaft, die sich gewissermaßen aus der Distanz über das Netz, über digitale Kommunikation in gewisser Weise formiert. Da wird auch wieder sehr schnell behauptet, das ist jetzt eine Chance, die Digitalisierung prescht voran. Mag ja auch alles sein, aus der Not geboren. Aber jeder, der das erlebt, der den Alltag gegenwärtig mitmacht, mit Videoschalten, Chatrooms und so weiter, der merkt sehr schnell, was verloren geht im Unterschied zu direkter Face-to-Face-Kommunikation. Nicht? Bei jeder Videoschalte hören Sie zwar den Ton, Sie sehen auch ein Bild, aber was jemand denkt, also das Nonverbale, das geht verloren. Noch wichtiger ist, glaube ich, Homeoffice schön und gut, das mag manche Vorteile haben, aber als Arbeitssoziologe weiß man, einer der wichtigsten Punkte beim Arbeiten gehen ist in der Regel, dass man soziale Kontakte hat. Ja, also die Chemie am Arbeitsplatz muss stimmen, man freut sich auf Kolleginnen und Kollegen und das setzt Kontakt voraus. Selbst die belastendsten monotonen Tätigkeiten, häufig Frauentätigkeiten, das hat die Arbeitssoziologie ja schon lange festgestellt, lassen sich ertragen, wenn die Kolleginnen und Kollegen, wenn es mit ihnen klappt, wenn man sich mit ihnen gut versteht und so weiter, dann lässt sich das gut aushalten. Und das fällt alles weg. Das fällt selbst bei denen weg. Und das sind ja sehr viele, die jeden Morgen wie gewohnt zur Arbeit gehen müssen und dann zusätzlich darauf aufpassen müssen, Abstand zu halten.
Mhm. Meinungsbildung, Willensbildung und auch sich ein Bild zu machen, tatsächlich ein Bild von der Gesellschaft, die sich selbst wahrzunehmen, geht ja nur über andere, über den Austausch und einen schönen Artikel zu lesen. Ihren zum Beispiel, jede Krise eine Chance, das eine, Fernsehen zu gucken, das andere zu telefonieren, aber im Direkten, in der Interaktion, sich eine Meinung zu bilden, ein Bild zu machen, ist doch auch eigentlich eine wichtige Lebensgrundlage, wir als soziale Wesen?
Ja, das würde ich sagen. Also man könnte mit Jürgen Habermas sagen, der zwanglose Zwang des besseren Arguments, das ist etwas, was für Gesellschaften, für Demokratie unabdingbar ist. Und das ist in der digitalisierten Kommunikation nur begrenzt aufrechtzuerhalten, nicht? Also wenn man in Rechnung stellt, Demokratie braucht Streit, Konflikt etc. und manchmal auch nicht nur das Argument, sondern auch die Demonstration, den Konflikt, den Streik, das alles ist ja jetzt gewissermaßen stillgestellt. Ja, also das stößt ja an enorme Hürden, jetzt überhaupt mal eine Demonstration machen zu können. Wir haben die ersten Auflösungen von nicht genehmigten Demonstrationen und so weiter, und das erinnert doch schon sehr stark an einen Ausnahmezustand, bei dem ich so richtig Idyllisches eigentlich nicht erblicken kann.
Und da haben wir noch gar nicht über das Parlament gesprochen und über den Austausch und die Gewalten, die dann agieren müssen. Legislative, Exekutive, Judikative. Judikative funktioniert noch, aber im Moment ist es mit der Legislative schwierig, oder?
So ist das. Also das ist in Krisensituationen immer so. Wie es so schön heißt, es schlägt die Stunde der Exekutive. Das heißt, die große Mehrheit der Menschen will erstmal durchkommen durch die Krise. Und dann tendiert man schon dazu, denen, die an den Schalthebeln der Macht sitzen, doch die Kompetenz entweder zuzutrauen oder eben nicht zuzutrauen, dass das Schiff einigermaßen sicher durch die Krise manövriert wird. Man merkt das daran, dass die Opposition kaum noch zu Wort kommt, nicht? Und alle freuen sich, wenn die Kanzlerin klare Worte sagt. Das kann aber dann sehr schnell umkippen. Wenn das Krisenmanagement nicht funktioniert, siehe etwa Frankreich, siehe Großbritannien, dann wird es außerordentlich prekär, oder siehe Trump. Nicht? Das ist ja ein Trauerspiel. Zuerst sozusagen die Krise geleugnet, 4 Wochen Zeit verloren. Damit werden die USA zum Epizentrum der Pandemie. Zehntausende inzwischen erkrankt, ganz hohe Todesraten, und dann setzt die Suche nach Sündenböcken ein. Plötzlich ist es die WHO oder China ist jetzt zum Teil selbst verschuldet wegen der unseriösen Informationspolitik der böse Bube, den es anzuklagen gilt. Und es wird dann wunderbar abgelenkt vom eigenen Versagen beim Krisenmanagement, dass diese prekäre Situation hochgradig mitverschuldet, nicht? Und also das sind außerordentlich gefährliche Tendenzen, die sich da breit machen und die sich demokratischer Willensbildung auch zu einem erheblichen Maße entziehen.
Nun gibt es 2 Szenarien. Einmal, dass die Populisten ja bloßgestellt werden. Ich frage mich allerdings, wie man Trump noch bloßer stellen kann. Er stellt sich ja selber bloß. Aber die Populisten, die Neonazis und die eigentlich die einfachen Antworten haben, die müssten doch jetzt nackt dastehen, ohne Kleider. Aber so ganz so hoffnungsvoll bin ich nicht, dass das funktioniert. Wie ist es mit Ihnen?
Ich bin ein bisschen hoffnungsvoller, aber ich knüpfe das an eine Bedingung. Also es gäbe gute Chancen, die radikale Rechte, die Rechtspopulisten jetzt zu entzaubern. Nicht? Also man kann gute Argumente finden, warum Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus wirklich im wahrsten Sinne des Wortes lebensgefährlich ist. Schauen wir nach Italien. Oberitalien, das Zentrum der Pandemie in Europa, diese ganz hohen Todesraten, die es dort gibt. Wir wissen gar nicht genau, wie hoch die Zahl der Toten ist, weil das nicht exakt erfasst wird, wie anderswo auch. Dort hat die Lega, früher Lega Nord, jetzt Lega Salvini, also eine, man muss sagen, rechtsextreme Organisation, das Gesundheitssystem Stück für Stück an die Wand gefahren, hat den Privatsektor gehätschelt. Der Privatsektor hat etwa 8% nur der Intensivbetten, Intensivfallbetten, die da zur Verfügung stehen. Das sind nicht mal 6.000. Und das hat zu dieser Situation beigetragen, dass italienische Ärzte tatsächlich entscheiden müssen, wen sie behandeln und wen sie nicht mehr behandeln können. Das heißt, in der Konsequenz also faktisch ein Todesurteil auszusprechen. Also eine ganz dramatische Situation, die diese Lega Salvini tatsächlich maßgeblich mit herbeigeführt hat. Auch die haben die Krise anfangs völlig geleugnet, haben ebenfalls hohe Verantwortung dafür, dass gewissermaßen die Todesraten so hoch sind. So, und jetzt wäre die Frage, wie setzt man sich damit auseinander? Und da fängt das Problem an. Man kann Salvini und die radikale Rechte vorführen, wenn man eine glaubwürdige, bessere Politik macht. Was sehen wir jetzt aber? Nehmen wir das Beispiel Corona-Bonds. Der italienische Ministerpräsident muss im deutschen Fernsehen eine Ansprache halten und die Corona-Bonds begründen, und er tritt auf wie ein Bittsteller. Er hat das jetzt nochmal begründet in der Süddeutschen Zeitung in einem langen Interview. Corona-Bonds heißt nicht mehr als dass die Staaten der Europäischen Union gemeinsam Kredite an den Finanzmärkten aufnehmen, um die enormen Hilfspakete zu schultern, die geschnürt werden müssen, um die Ökonomie einigermaßen stabil zu halten. Es geht nicht darum, italienische Schulden aus der Vergangenheit zu übernehmen. Es ist ein einmaliger Akt und so weiter. Die Bundesregierung verweigert das. Was hat das mit den Rechtspopulisten zu tun? Salvini attackiert den italienischen Ministerpräsidenten Conte und seine Regierung, dass Europa nicht genug für Italien tut. Und in Deutschland machen es die Rechtspopulisten genau umgekehrt. Ja, die Bundesregierung stimmt Corona-Bonds deshalb nicht zu, weil sie fürchtet, dass die AfD das zum Thema macht und sie durch die Gassen jagt. Wir nehmen jetzt Geld in die Hand, um die italienischen Schulden zu bezahlen. Mhm. So, und das ist sozusagen die Bredouille. Die Rechtspopulisten machen eine völlig kontrafaktische Politik im Norden und im Süden. Und das demokratische Zentrum in Europa ist nicht in der Lage, dort wirklich einen Kontrapunkt zu setzen. Das wäre eigentlich dringend nötig. Der Verdi-Vorsitzende hat jetzt gerade, also Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, hat jetzt gerade gefordert, dass die deutsche Regierung, Bundesregierung, eine klare Position zu Corona-Bonds beziehen muss. Ich halte das auch für zwingend nötig, weil es um die Zukunft von Europa geht, nicht? Und nur wenn eine solch glaubwürdige Politik gemacht wird, dann kann man die radikale Rechte tatsächlich gerade an diesem Punkt im Krisenmanagement wirklich besiegen.
Bleiben wir mal bei der Wahrnehmung von Deutschland. Wir sind ja die Guten, also wir exportieren gute Waren, wir sind die Exportweltmeister. Das klingt ja nach sportlich, obwohl es eigentlich unsportlich ist, und wir haben ein robustes Gesundheitssystem, was zwar auch Sparkriterien unterworfen ist, aber es ist relativ robust. Wir haben einen krisenfesten Wohlfahrtsstaat, und deswegen sind die anderen, die ja eigentlich die Schulden tragen müssen. Sie schreiben, dass die hohen Todesraten bei Corona-Infizierten in Spanien und Italien zweifellos auch mit den Einsparungen im Gesundheitswesen der Länder zu tun hat und damit die europäische Austeritätspolitik ja die Schuldige, die Politik kann nicht schuldig sein, die haben Menschen, also die erzwungene Austeritätspolitik schuld ist. Das heißt, das müssen wir mal erklären. Die Todesraten in Italien, in Spanien, in Frankreich haben direkt damit was zu tun, wie sich die deutsche Politik verhält.
Ja, also bei Frankreich wäre ich etwas vorsichtiger, für Italien, Spanien stimmt's. Was meint das genau? Austeritätspolitik. Die südeuropäischen Staaten, insbesondere Griechenland, mussten nach der Euro-Krise unter den sogenannten europäischen Rettungsschirm, das heißt, sie haben Kredite bekommen, gewissermaßen ihre Schulden überhaupt noch gegenfinanzieren zu können. Und diese Kredite haben sie nur bekommen gegen ganz starke Auflagen. Am schlimmsten waren diese Auflagen für Griechenland. Also das Land ist quasi ausverkauft. Alles, was noch einigen Wert hatte, ist gewissermaßen privatisiert. Es ist eine Situation, wo über einen längeren Zeitraum die Ärzte zwei Schichten hatten. Einen sozusagen im Krankenhaus und dann nochmal einen für die vielen Menschen, die überhaupt aus dem Gesundheitssystem rausgefallen waren. Es ist nicht ganz so krass in Spanien und in Italien, aber es ist in die gleiche Richtung gegangen. Also der öffentliche Sektor, das öffentliche Gesundheitswesen ist infolge der Sparpolitik systematisch ausgeblutet worden. Und Sparpolitik bedeutet eben, was immer ausgeblendet wird in Deutschland, dass wenn gespart wird, die kleinen Portemonnaies am stärksten betroffen sind, weil sie nicht in der Lage sind, privat das einzukaufen, was ihnen öffentlich verloren geht.
Das heißt, das heißt, der Handelsbilanzüberschuss, dass wir mehr exportieren, als wir im Grunde importieren, die Löhne bei uns zu niedrig sind, hat direkt damit was zu tun, dass es Italien zum Beispiel schlecht geht?
Das ist ein bisschen zu einfach formuliert, aber es ist ja überhaupt nicht so, dass Deutschland in irgendeiner Weise unter der Euro-Krise gelitten hätte, nicht? Deutsche Staatsanleihen sind ein sicherer Hafen für Anleger, sind es nach wie vor. Der deutsche Fiskus war in der Lage, durch die sinkenden Zinssätze Umschuldungen zu finanzieren, das heißt teure Kredite durch billige zu ersetzen. Und er hat faktisch gewonnen durch diese Situation, in der die Südstaaten der Europäischen Union fiskalpolitisch verloren haben. Das Institut für Wirtschaftsforschung Halle hat ausgerechnet, wenn man hochrechnet, was Deutschland in wenigen Jahren darüber gewonnen hat und eingespart hat bei der Begleichung von Staatsschulden, das wäre immer noch ein größerer Betrag als alle Staatsschulden Griechenlands gegenüber Deutschland als Gläubiger, also weit mehr als 900 Millionen Euro. Ja. Und das heißt, die Union ist gespalten, auch fiskalpolitisch gespalten. Die Nordländer und insbesondere Deutschland drängen weiter auf eine strikte Haushaltspolitik und die Südländer fürchten, wenn sie unter den europäischen Rettungsschirm müssen, dass sie dann mit Bedingungen konfrontiert werden. Und das können sie im eigenen Land nicht mehr verkaufen. Also Conte hat das sehr klar ausgedrückt. Wenn ich das täte, unter den europäischen Rettungsschirm zu gehen, dann kann ich gleich Salvini die Straße freiräumen, damit er sozusagen bei den nächsten Wahlen ins Ministerpräsidentenamt kommt. Das ist gewissermaßen der europäische Rettungsschirm und die Sparpolitik sind vermint, belastet, auch begrifflich belastet. Und wenn Sie diesen Hebel nutzen, dann führt das in Italien dazu, die Meinungsumfragen sagen es ja, dass nur noch 36% der Italienerinnen und Italiener überhaupt glauben, dass die Europäische Union und die Eurozone in irgendeiner Weise nützlich für sie seien.
Das heißt, Eurobonds, Corona-Bonds wären das Mindeste, was die deutsche Regierung machen müsste, auch rein egoistisch, wenn dieser Währungsraum, dieser Wirtschaftsraum zusammenbricht, dann Italien ist ein wichtiger Handelspartner für Deutschland, dann kann das Deutschland auch schaden und in die Rezession führen?
So ist das. Genau so ist das. Deutschland hat sich ein bisschen, wie es so schön heißt, von Europa emanzipiert durch die starke Verankerung in den chinesischen Märkten. Also für die gesamte Autoindustrie gilt, dass China inzwischen der wichtigste Markt ist. Auf der anderen Seite wird die Zerbrechlichkeit von Wertschöpfungsketten in der Globalisierung deutlich, nicht? Der Wirtschaftsminister Altmaier hat das ja sehr klar gesagt. Also viele für die Produktion, jetzt auch für die industrielle Fertigung wichtige Teile werden gar nicht mehr bei uns produziert und jetzt haben wir ein Problem, weil die Grenzen geschlossen sind und so weiter. Aber im Kern kann man schon sagen, das, was man eigentlich brauchen würde, wäre eine gemeinsame europäische Wirtschaftsindustrie und Finanzpolitik. Darum würde es eigentlich gehen und die müsste so geführt werden, dass die Spaltungen, die herbeigeführt worden sind in der Europäischen Union, tatsächlich überwunden werden. Deshalb ist dem italienischen Ministerpräsidenten Conte aus meiner Sicht nur zuzustimmen. Eurobonds wären das Minimum, was aber überhaupt noch nicht ausreicht, weil natürlich auch die Frage gestellt werden muss, wohin soll das Geld? Ja, was soll das bewirken? Es kann ja nicht darum gehen, einfach wirtschaftliche Strukturen nur zu erhalten und zu konservieren. Europa hat einen Green Deal beschlossen. Es geht um soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Also auch da müssen Weichenstellungen her und das erfordert eine vorausschauende Industriepolitik. Wir werden so oder so erleben, dass der Staat sich kräftig in die Wirtschaft einmischen wird. Und die Frage ist nur, ob das an demokratischen Willen gekoppelt ist und ob das eher inklusiv oder eher exklusiv ist.
Braucht es nicht auch gemeinsame europäische Standards? Also ich habe eine Anekdote von gestern, da waren ungarische Arbeiter, die ja im Rahmen der Arbeit mit der Freizügigkeit hier gearbeitet haben, denen ist irgendwie fristlos gekündigt worden. Die wussten, die können nicht nach Ungarn zurück. Ihr Hotel oder wo sie schlafen konnten, gibt es auch nicht mehr. Die standen faktisch auf der Straße und die haben sich dann versucht, bei der Gewerkschaft Hilfe zu suchen. Das ist eigentlich eine Katastrophe, oder?
Das kann man so sagen, ja. Und man sieht ja auch, wie zerbrechlich unsere Wirtschaft ist, nicht? Die Erdbeeren und der Spargel könnten nicht produziert werden und kämen nicht auf die Märkte, wenn man nicht Ausnahmen gemacht hätte bei den Saisonarbeitern und die kommen aus Rumänien, Polen und so weiter. Und das sind in der Regel Arbeitskräfte ohne ausreichenden sozialen Schutz, die wirklich nur für eine begrenzte Zeit arbeiten. Und da wird brennglasartig deutlich, dass diejenigen auch von der Pandemie, also von der Corona-Pandemie, gewissermaßen besonders getroffen werden, die auch in ungeschützten Arbeitsverhältnissen tätig sein müssen, um sozusagen ihr Leben finanzieren zu können. Das ist auch ein Grund, warum ich es als zynisch empfinde, von der Krise als Chance zu reden. Nicht? In den USA sind allein in einem Monat 22 Millionen erwerbslos geworden und sie schildern genau diese Ungleichheit in Europa, die existiert. Eigentlich würde zu einem Green Deal gehören, auch ein sozialer Deal, der auf soziale Nachhaltigkeit zielt und der tatsächlich dafür sorgt, dass es sowas gibt wie europäische Mindestlöhne gemessen am Produktivitätsniveau des jeweiligen Landes. Eigentlich würde es um Löhne zum Leben gehen und nicht nur um Mindestlöhne. Und es muss dafür gesorgt werden, dass es auch sozusagen verbindliche Standards beim sozialen Schutz von Arbeit gibt. Das würde auch heißen, die Gewerkschaften zu fördern, betriebliche Interessenvertretungen zu fördern. Das ist alles angedeutet in dem Green Deal. Aber man kann nicht erkennen, dass die Bundesregierung da wirklich Kraft dahinter setzt, sowas zu realisieren.
Kommen wir abschließend nochmal zu den unumstößlichen ökonomischen Wahrheiten der neoliberalen Wirtschaftslehre. Dazu gehört ja Schuldenbremse, schwarze Null, die Staatsschulden abbauen und so weiter. Das ist ja klar und der Staat soll sich raushalten. Und jetzt ist es ja so, Sie schreiben, die kapitalistische Weltwirtschaft wird zum zweiten Mal binnen 10 Jahren mit nicht marktwirtschaftlichen Mitteln gerettet. Also der Staat muss jetzt wieder ran. Das heißt, unumstößliche Wahrheiten werden dann plötzlich über Bord geworfen und dann muss der Staat die Wirtschaft retten. Das ist ja unglaubwürdig, oder?
Ja, das ist absolut unglaubwürdig, aber besonders unglaubwürdig sind die Ökonomen, die genau diese Wahrheiten, diese vermeintlichen Wahrheiten gebetsmühlenartig immer wieder vorgetragen haben. Und ich kann überhaupt nicht erkennen, also man müsste eigentlich Kniefälle von ihnen erwarten, nicht? Eigentlich haben die zum Krisenmanagement und Corona nichts zu sagen, aber sie haben etwa in der Leopoldina immer noch die gleichen Ökonomen sitzen, etwa Füst vom IFO, der ein marktradikaler Ökonom sondergleichen ist, ja. Und die geben weiter die Empfehlungen, sodass wir uns auf Folgendes einstellen müssen. Wir werden mit dem Ende der Pandemie und wahrscheinlich schon vorher, weil die Kompromissbildung, also was nimmt man in Kauf, wie viele Tote nimmt man in Kauf und wie lange kann man die Wirtschaft sozusagen unten halten oder downsizen. Diese Kompromissbildung, die wird ja immer mehr in Richtung Wirtschaft gehen und jetzt müssen wir doch wieder produzieren und so weiter. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn die Pandemie vorbei ist, wird sich die Frage stellen, spätestens dann, wer bezahlt? Wer kommt für die Kosten der Krise auf? Ist ja schon heute so, bei den 1500 Euro, die Hubertus Heil den Pflegekräften versprochen hat, dass niemand weiß, woher die eigentlich kommen sollen. Niemand weiß, wer die 1500 Euro Prämie bezahlen soll, wer sie bekommen soll, etc. etc. Und jetzt stellen Sie sich das vor, zigfach potenziert nach der Pandemie, die Frage, wer soll bezahlen? So, und das ist eine sehr spannende Frage. Wir haben jetzt ein kurzes Zeitfenster einer großen Offenheit. Da ist klar, Staatsschulden sind jetzt gut, Konjunkturprogramme müssen gemacht werden. Es geht um Billionen, nicht nur um Milliarden, sondern um Billionen Euro, auch im europäischen Maßstab. Aber wer bezahlt anschließend die Rechnung? Und Sie können sicher sein, dass Ökonomen wie Füst, also die marktradikalen Ökonomen, dann das hohe Lied des Sparens anstimmen werden. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das verträgt mit den unglaublich großen Aufgaben, die vor uns stehen. Dekarbonisierung der Wirtschaft, Digitalisierung und so weiter, das alles braucht ja ebenfalls Investitionen. Ja. Ich vermute, dass wir auf eine Zeit sehr harter Verteilungskämpfe zusteuern und da werden wir uns alle warm anziehen müssen, weil es jeweils um unsere ureigensten Interessen und auch das Lebenswerte geht, das wir zu verteidigen haben.
Sagt Klaus Dörre, er Sozialwissenschaftler und lehrt an der Universität Jena. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, bleiben Sie gesund und danke fürs Gespräch.
Das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie gesund bleiben und allen Hörerinnen und Hörern.
Danke, ciao. Tschüss.